Veronika. Ein Name, der erst einmal vertraut klingt. Vielleicht denkt man an eine Freundin, eine Großmutter, eine Kollegin, vielleicht an eine Schauspielerin, eine Figur aus einem Film oder natürlich an einen Song. Aber dieser Name führt auch weit zurück. Zu einer Heiligen, die bis heute als Patronin der Fotografen gilt. Ihre Geschichte beginnt lange vor Kameras, lange vor negativen Abzügen oder digitalen Bildern. Sie beginnt mit einem Stück Stoff, mit einem Tuch, mit einem Gesicht. Denn Veronika ist mit einem Bild verbunden, das nicht einfach nur angeschaut wurde, sondern verehrt. Und zwar bis heute. Ein Bild, das Nähe verspricht, Trost, vielleicht sogar einen Beweis liefert und das über Jahrhunderte hinweg Menschen beschäftigt hat. Heute geht es um die heilige Veronika. Ein Teil eines mehrteiligen Werks, geschaffen vom sogenannten Meister von Flemal. Eine schmale Tafel, entstanden zwischen 1428 und 1430. Je länger man diese Tafel betrachtet, desto mehr Fragen tauchen auf. Wer ist diese Frau? Warum hält sie uns dieses Tuch so vorsichtig entgegen? Warum trägt es ein Gesicht? Was hat es mit den Pflanzen zu ihren Füßen auf sich? Und vor allem, wer war dieser Meister von Flemal? Wir nähern uns diesem Bild sowie Veronika dem Tuch in ihren Händen. Vorsichtig, aufmerksam, Schicht für Schicht, bis sich vielleicht mehr zeigt als nur ein Gesicht. Veronica sits in a favorite chair. She sits very quiet and still. And they call her a name that they never get right. And if they don't, then nobody else will. But she used to have a carefree mind of her own. With the devilish look in her eyes. Singing, you can call me anything you like. But my name is Veronica. Elvis Costello singt in diesem Song über eine ältere Frau namens Veronica. Und auch unsere Veronika begegnet uns als ältere Frau. Still, ernst, in ein rotes Gewand gehüllt. Und damit seid gegrüßt zu einer neuen Folge des Städel Mixtape. Der Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Vom Städel Museum in Frankfurt und dem Radiosender Byte FM. Ich bin Liz Remter. Monat für Monat schaue ich mir ein Werk aus der Sammlung des Städel Museums ganz genau an und verbinde es mit Musik. Mal historisch, mal assoziativ oder über die Stimmung. Alles ist möglich. Und auch ihr seid gefragt. Denn nicht nur ich bringe hier meine Ideen ein. Wenn euch zu einem Bild Musik einfällt oder ihr Vorschläge habt, schreibt mir sehr gerne an mixtape@stedelmuseum.de. Das gilt natürlich auch für die nächste Folge. Im Juni geht es um das Gemälde »Russisches Mädchen mit Puderdose« von Lotte Laserstein aus dem Jahr 1928. Ich bin gespannt, was euch dazu einfällt. Ich freue mich drauf. Jetzt gehen wir aber erstmal ein paar Jahrhunderte zurück ins 15. Jahrhundert zur Tafel der heiligen Veronika. Auf einer schmalen, hochformatigen Eichenholztafel erscheint eine ältere Frau, fast lebensgroß. Ihr Gesicht ist von feinen Runzeln und tiefen Falten durchzogen. Das Haar verbirgt sie unter einer weißen Stoffhaube, deren Säume leicht gekräuselt sind. Darüber ist ein weiteres transparentes weißes Tuch drapiert. Das Bild ist so detailreich gemalt, dass sogar die kleine Stecknadel sichtbar wird, die den Stoff zusammenhält. Die Frau trägt ein weites, rotes Gewand aus fließendem Stoff. Am unteren Saum verläuft eine breite Goldborte, reich verziert mit Perlen und Edelsteinen. Über den Schultern liegt ein ebenfalls roter, bodenlanger Umhang. Dazwischen treten ihre Arme hervor. Weite, flaschengrüne Ärmel bedecken ein Kleid aus blauem Brokatstoff, der an den Armen, am Ausschnitt und am Saum hervorblitzt. Unter dem Gewand schaut ein Fuß hervor. Sie steht auf einem schmalen Wiesenstreifen, auf dem zahlreiche Pflanzen mit großer Sorgfalt und erstaunlicher Detailfülle dargestellt sind. Fast unmerklich ist ihr Körper zur Seite geneigt. Hinter ihr breitet sich ein kostbarer Brokatvorhang aus, dessen florales Muster und kleine Vögel in Gold, Grün und Dunkelblau kunstvoll hervortreten. Besonders faszinierend ist das feine, beinahe durchsichtige Tuch in ihren Händen, das sie nur mit den Fingerspitzen vorsichtig vor sich hält. Die regelmäßigen Falten im Stoff verraten, wie sorgfältig es zusammengelegt wurde. Auf dem Tuch, oder vielmehr wie aus dem Gewebe selbst auftauchend, erscheint ein Gesicht, das Antlitz Jesu, mit langem, gelocktem Haar und vollem Bart. Moderne Interpretation eines Stücks aus dem 15. Jahrhundert, komponiert von J. Bourgeois, interpretiert von Baptiste Bailly. Im 15. Jahrhundert kamen die innovativsten Komponisten aus den ehemaligen burgundischen Niederlanden, einer Region, die heute Teile Belgiens, der Niederlande und Nordfrankreichs umfasst. Franco-flämische Musik wird sie genannt. Auch unser Werk der heiligen Veronika entstand in dieser Region. Normalerweise würde ich euch an dieser Stelle nun mehr über den Künstler verraten und sagen, wer dieses eindrucksvolle Bild gemalt hat. Doch das ist gar nicht mal so einfach. Auf dem Label des Bildes steht heute auch Robert Campin, Werkstatt als Künstler. Doch wer die Tafel tatsächlich geschaffen hat, wissen wir bis heute nicht mit letzter Sicherheit. Deshalb trägt der Künstler einen geheimnisvollen Notnamen, Meister von Flémalle. Gehen wir dieser Spur also mal nach. Vor fast 180 Jahren, im Jahr 1849, kaufte der damalige Direktor des Städelmuseums, Johann David Passavant, die Tafel der heiligen Veronika vom Aachener Tuchfabrikanten und Kunstsammler Ignaz van Houten, gemeinsam mit zwei weiteren Tafeln im gleichen Format. Sie zeigen die stehende Gottesmutter sowie die Trinität, also Vater, Sohn und Heiligen Geist. Passavant notierte damals, diese schönen Werke stammen aus der Abtei Flémalle in Belgien. Und damit begann das Rätsel. Denn heute wissen wir, in Flémalle hat es nie eine Abtei gegeben. Mehr noch, vermutlich waren die Tafeln niemals dort. Trotzdem blieb der Name Meister von Flémalle bestehen und wurde später auch für weitere Gemälde dieses geheimnisvollen Malers verwendet. Seitdem versuchen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, das Geheimnis um den Meister von Flémalle zu lösen. Die Suche nach Antworten gleicht beinahe einer kunsthistorischen Detektivgeschichte. Und eine solche verbirgt sich musikalisch auch hinter diesem Song. Die Geschichte dieses Songs beginnt in den 1980er Jahren mit einem jungen Musikfan aus Wilhelmshaven, der Lieder aus dem Radio auf Kassette aufnimmt. Auf einem seiner Mixtapes befindet sich auch ein unbekannter Song. Ohne Titel, ohne Interpreten, ohne jede Spur zur Band dahinter. Jahre später stellt seine Schwester einen kurzen Ausschnitt des Liedes ins Internet. Was folgt, ist eine weltweite Suche. Tausende Menschen rätseln über Herkunft und Urheber des Songs. Das geheimnisvolle Stück wird im Netz als The Most Mysterious Song on the Internet bekannt. Erst 2024 wird das Rätsel schließlich gelöst. Der Song trägt den Titel Subways of Your Mind und stammt von der Kieler Band Facts. Die Musiker selbst hatten von der jahrelangen Suche keine Ahnung. Rätselhaft ist auch der Schöpfer unserer heiligen Veronika. Um herauszufinden, wer dieses detailreiche Werk geschaffen hat, verglich man das Bild mit anderen Gemälden der Zeit und suchte nach ähnlichen Malstilen und Techniken. Immer wieder wurde der Meister von Flémalle mit Künstlern wie Rogier van der Weyden oder Jacques Daré in Verbindung gebracht. Doch keine Zuschreibung ließ sich eindeutig beweisen. In einem Punkt war man sich aber einig. Diese Werke sind meisterhaft gemalt. Stoffe scheinen weich zu fallen, Metall glänzt fast greifbar, Haut wirkt lebendig und selbst die kleinsten Pflanzen sind mit erstaunlicher Sorgfalt dargestellt. Jeder Pinselstrich zeugt von großem Können und einer außergewöhnlichen künstlerischen Vorstellungskraft. Hinter dem geheimnisvollen Meister von Flémalle muss sich also einer der bedeutendsten niederländischen Maler des frühen 15. Jahrhunderts verbergen. Seit etwa 1950 führen viele Spuren zu Robert Campin. Bekannt ist, dass er in Tournai eine große und äußerst erfolgreiche Werkstatt leitete, in der mehrere Künstler gemeinsam arbeiteten und junge Maler ausgebildet wurden. Dort nutzte man die damals noch neue Technik der Ölmalerei, mit der besonders leuchtende Farben und feinste Details möglich wurden. Und wahrscheinlich entstand unsere heilige Veronika genau in dieser Werkstatt. Doch nicht als Werk einer einzelnen Person, denn es lassen sich verschiedene Handschriften finden, sondern als Gemeinschaftsarbeit mehrerer Künstler unter Campins Leitung. Möglicherweise auch unter Beteiligung von Rogier van der Weyden und Jacques Daré. Ganz geklärt ist das Rätsel also bis heute nicht und damit erinnert die Geschichte der heiligen Veronika an das Kollektiv Salt. Als Salt 2019 ihr Album Untitled God veröffentlicht haben, hat zunächst kaum jemand gewusst, wer eigentlich hinter dem Projekt steckt. Inzwischen ist bekannt, dass die Gruppe vor allem vom Produzenten Inflow und der Singer-Songwriterin Cleo Sol getragen wird. Trotzdem versteht sich Salt bis heute als loses, weitgehend anonymes Kollektiv. Viele der beteiligten Musikerinnen und Musiker bleiben bewusst im Hintergrund. Der Song, den wir gerade gehört haben, heißt God is on your side. Nicht Gott selbst, aber der Sohn Gottes trägt auch die heilige Veronika bei sich, genauer gesagt vor sich, auf einem Tuch. Doch wie kommt dieses Gesicht überhaupt dorthin? Und warum hält Veronika den feinen Stoff mit spitzen, weit abgespreizten Fingern so vorsichtig vor sich, als dürfe er auf keinen Fall beschädigt werden? Erste Indizien liefert dieses Stück vom Komponisten Franz Liszt. Thank you. Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. Diese eindringlichen Zeilen schrieb Paul Gerhardt im 17. Jahrhundert. Mehr als 200 Jahre später griff Franz Liszt das Kirchenlied in seinem Werk Via Crucis auf. Der Titel bedeutet Kreuzweg und bezieht sich auf die 14 Stationen des Leidensweges Jesus bis zur Kreuzigung. Die sechste Station trägt den Titel Sancta Veronica und erzählt die Legende der heiligen Veronika. Der Überlieferung nach gehörte Veronika zu den wenigen Menschen, die Jesus auf seinem Weg zur Kreuzigungsstätte Golgotha begleiteten. Geschwächt, verletzt und mit einer Dornenkrone auf dem Kopf soll er sein Kreuz selbst getragen haben. Veronika soll ihm ein Tuch gereicht haben, damit er sich Blut und Schweiß aus dem Gesicht wischen konnte. Dabei, so erzählt die Legende, habe sich sein Antlitz auf wundersame Weise in den Stoff eingeprägt. Genau dieses Schweißtuch sehen wir auch auf unserem Tafelbild. Ein feiner, fast transparenter Stoff, auf dem das Gesicht Jesu erscheint. Mit langen, lockigen Haaren, Bart und ernstem Blick. Fast wirkt es, als würde das Antlitz vor dem Tuch schweben. Spannend ist dabei allerdings, weder Veronika noch das Schweißtuch kommen in der Bibel namentlich vor. Die Geschichte entwickelte sich erst über viele Jahrhunderte hinweg. Aus einer namenlosen, blutenden Frau, die durch eine Berührung mit Jesus Gewand geheilt wird, formt sich die Legende der Veronika mit dem Schweißtuch. Ihr Name, eine Zusammensetzung aus dem lateinischen Vera, wahr, und dem griechischen Ikon, Bild. Also das wahre Bild, das Veronika auf dem Tuch trägt. Das wahre Bild Jesu, das Trost und Hoffnung verspricht. Ein Bild, das zwischen menschlichem Leid und göttlicher Verheißung vermittelt. Und ein Bild, das noch für nachfolgende Generationen Zeugnis von Jesus ablegen soll. Genau auf diese Bedeutung spielt auch dieses Stück an. Vera Icon vom Berliner Techno-Duo Rechenzentrum. Vera Icon, so hat das Berliner Duo dieses instrumentale Stück aus dem Jahr 2007 genannt. Der Titel bedeutet übersetzt wahres Bild und verweist direkt auf das Schweißtuch der heiligen Veronika, eine Reliquie, die jedes Jahr feierlich präsentiert wird. Jedes Jahr, zwei Wochen vor Ostern, wird dieses Tuch im Petersdom öffentlich gezeigt. Der riesige Kirchenraum ist dann bis auf den letzten Platz gefüllt. Weihrauch liegt in der Luft, Kerzen flackern, Chorgesänge hallen durch das hohe Gewölbe. Schließlich erscheint das Tuch in einem goldenen Rahmen auf einer Balustrade und wird langsam in alle Richtungen gedreht, damit die Gläubigen einen Blick darauf werfen können, auf das vermeintlich wahre Antlitz Jesu. Zu den Gesängen dieser feierlichen Zeremonie gehört auch der mittelalterliche Hymnus Salve Sancta Facies. Sei gegrüßt, heiliges Antlitz. Sei gegrüßt, heiliges Gesicht unseres Erlösers, in dem der Glanz göttlicher Herrlichkeit leuchtet. So heißt es in diesem Lied auf Latein. Der mittelalterliche Hymnus wird Papst Johannes dem 22. zugeschrieben und war über Jahrhunderte eng mit der Verehrung des Schweißtuchs verbunden. Heute ist das Bild auf dem Stoff allerdings kaum noch zu erkennen. Über die Jahrhunderte ist es immer blasser geworden. Trotzdem gilt das Schweißtuch bis heute als eine der bedeutendsten Reliquien Roms. Weder die Existenz Veronikas noch die des Schweißtuchs kann historisch belegt werden. Im Mittelalter taucht es erstmals in schriftlichen Quellen auf. Dennoch entwickelt sich das Schweißtuch zu einem wichtigen Pilgerziel, wo Gläubige dem Göttlichen tatsächlich begegnen können. Ein solcher Ort der Begegnung ist im christlichen Glauben auch der Altar. Hier wird Glaube sichtbar und erfahrbar gemacht. Zwischen Hoffnung, Bitte und dem Wunsch nach Erlösung. Genau dort setzt auch der Song Set Me Free von Dara Dorian an. Set me free. Shine down on me, singt Dara Dorian in Set Me Free. Engel auf dem Altar, strahlt auf mich herab. Bis heute bildet der Altar als Symbol für Jesus und das Abendmahl das Zentrum des Kirchenraums. Schon im 15. Jahrhundert befand sich darauf neben Bibel, Kerzen und Kreuz oft ein geschnitzter oder gemalter Altaraufsatz mit biblischen Geschichten oder Heiligen. Sie veranschaulichen das gelesene Wort und lassen die spirituelle Nähe der Heiligen im Kirchenraum spürbar werden. Im Alltag blieben Altäre meist geschlossen. Das Öffnen der Flügeltüren dieser Altarbilder wurde nur an hohen Feiertagen zelebriert. Auch unsere Tafel der heiligen Veronika gehörte ursprünglich sehr wahrscheinlich zu einem solchen wandelbaren Altar. Darauf deuten kleine Details hin, die man heute noch erkennen kann. Wenn man in der digitalen Sammlung des Städelmuseums in die Abbildung hineinzoomt, sieht man es. Im hölzernen Rand befinden sich Löcher, Bohrlöcher aus der Entstehungszeit der Tafel. Restauratoren und Kunsthistoriker vermuten deshalb, dass die Veronika ursprünglich gemeinsam mit der stillen Maria und einer Darstellung der Dreifaltigkeit Teil eines großen Altarretabels war, das heute nur noch in Fragmenten erhalten ist. Nur an besonders hohen Festtagen öffnete sich der Altar vollständig und gab den Blick auf noch aufwendigere Figuren und Heiligenszenen frei. Doch auch unsere Veronika selbst steckt voller Details. Schauen wir also noch einmal genauer hin. Denn auf dem Bild gibt es weit mehr zu entdecken als nur das faszinierende Schweißtuch. Schauen wir auf den Hintergrund, fällt uns ein bestimmter Stoff auf. Und bei diesem spielt auch Seide eine Rolle, wie in diesem Song von Helena Delon. Night, soft as silk. We can really sit together. Everything is left to say. Shire part of me. Nicht nur der Titel dieses Stücks, Night Soft as Silk, klingt weich. Auch die Musik selbst wirkt fast wie Seide. Sanft, fließend und geschmeidig. Seide galt seit Jahrhunderten als einer der kostbarsten Stoffe überhaupt und steht bis heute für etwas Weiches und Glattes. Gleichzeitig bildet sie aber auch die Grundlage für schwere, prunkvolle Gewebe, etwa Brokat. Dieser luxuriöse Stoff wird aus Seide gefertigt und mit Gold- und Silberfäden durchzogen. Genauso ein kostbares Gewebe sehen wir auch im Hintergrund der heiligen Veronika. Einen weißen Brokatstoff voller grüner und goldener Ranken, Blätter und kleiner Vögel. Besonders beeindruckend ist, wie echt dieser Stoff gemalt ist. Die grünen und blauen Muster wirken fein und flach wie eingewebtes Garn. Die goldenen Partien dagegen scheinen regelrecht hervorzutreten. Mit hellen und dunklen Linien erzeugt der Maler den Eindruck, als würde sich echtes Licht auf Metallfäden brechen. Zunächst könnte man meinen, der Stoff sei einfach ein sogenanntes Ehrentuch, also ein kostbarer Hintergrundstoff, der besonders wichtigen Personen Würde und Bedeutung verleiht, wie man ihn etwa aus Fürstenporträts kennt. Doch hier scheint der Brokat mehr zu sein. Denn der Stoff wirkt fast wie die Auskleidung eines hölzernen Altarschreins. Dahinter schimmert noch dunkel die Rückwand hervor. So als stünde die Heilige als bemalte Skulptur tatsächlich in einem geöffneten Altar. Für die Menschen des 15. Jahrhunderts dürfte dieser Eindruck sofort verständlich gewesen sein. In vielen niederländischen Kirchen standen damals geschnitzte Altäre, deren Innenräume mit goldenem Brokat ausgeschlagen waren. Und genau hier beginnt das raffinierte Spiel des Bildes. Eigentlich sehen wir keine Skulptur, sondern eine gemalte Heilige. Trotzdem wirkt Veronika fast wie eine farbig gefasste Figur in einem Altarschrein. Gleichzeitig kann die Malerei Dinge zeigen, die eine Holzskulptur kaum leisten könnte. Das hauchdünne, transparente Tuch, das beinahe schwebende Gesicht Christi oder das schimmernde Licht auf dem Brokatstoff. Vielleicht liegt genau darin die besondere Wirkung des Bildes. Die Grenze zwischen Skulptur und Malerei beginnt zu verschwimmen und die Heilige erscheint beinahe wirklich anwesend. Doch auch der Blick nach unten lohnt sich, zu den Füßen der Heiligen. Der Titel dieses Stücks vom Neil Cowley Trio hält, was er verspricht. Scurry bedeutet auf Deutsch so viel wie trippeln oder huschen. Und genau das tun auch die Töne. Sie bewegen sich nervös, flink und rastlos vorwärts. Fast wie schnelle kleine Schritte. Vom Wort trippeln leitet sich auch der Begriff Trippen ab. Mittelalterliche Überschuhe mit dicken Holzsohlen, die man über den eigentlichen Schuhen befestigt hat, um sie vor Schmutz und Nässe zu schützen. Genau solche Trippen trägt auch die heilige Veronika auf unserem Tafelbild. Es ist eines der vielen kleinen Details, mit denen die Künstler die Figur erstaunlich lebensnah wirken lassen. Denn die Holzsohlen erklären ganz praktisch, wie sie auf dem schmalen Wiesenstreifen stehen kann, ohne dass ihre eigentlichen Schuhe schmutzig werden. Gerade solche alltäglichen Details verleihen der Heiligen etwas überraschend Wirkliches. Dabei ist auch die Pflanzenwelt zu ihren Füßen alles andere als zufällig gewählt. Schauen wir also einmal genauer hin und widmen uns der Pflanze, auf der ihr Fuß steht, die Brennnessel. Nettles, also Brennnesseln, heißt dieser Song von Ethel Kane. Der Titel entstand aus einer kleinen Verwechslung. Kane glaubte, sie sei barfuß in eine Brennnessel getreten. Tatsächlich war es eine Distel. Das Bild dahinter blieb jedoch. Für sie steht die Brennnessel für etwas Zartes und Verletzliches, das sich mit Schmerz schützt, um in einer rauen Umgebung bestehen zu können. Auch auf unserem Tafelbild wächst eine Brennnessel, direkt unter den Füßen der heiligen Veronika. Eine Pflanze, die brennt, sobald man sie berührt und die deshalb auch an das Leiden Christi erinnern konnte. Gleichzeitig galt sie aber auch als Heilpflanze zur Behandlung von Wunden und Blutungen. Und plötzlich wirkt dieser kleine Wiesenstreifen unter Veronikas Füßen gar nicht mehr so zufällig. Dort wachsen Pflanzen, deren Bedeutung die Menschen des 15. Jahrhunderts sofort verstanden haben. Da ist etwa der kleine Odermanning mit seinen gelben Blüten, der Blutung stillen sollte. Auch Gänseblümchen, Taubnessel, Storchschnabel und Schafgarbe galten als Heilpflanzen gegen Wunden und Blutverlust. Für die Menschen damals erzählten diese Pflanzen also eine zusätzliche Geschichte, die in Verbindung mit Veronika, die mit dem Tuch Jesu Schweiß und Blut abgewischt haben soll, eine tiefere Bedeutung erhalten. Der schmale Bodenstreifen unter ihren Füßen wird so fast zu einer kleinen mittelalterlichen Apotheke, voller Pflanzen gegen Schmerz, Wunden und andere Leiden. Nicht alle Pflanzen stehen dabei auf dem Bild für Heilung. Sie tragen auch gewisse Symboliken in sich, die wir heute vielleicht nicht mehr erkennen, früher aber direkt gelesen werden konnten. Vielleicht ist sich auch der Rapper Kofi Stone über die ein oder andere Bedeutung bewusst.
Yeah, back in the days I was rapping away with a handful of rage, not a handful of grade. I was mad for my age, them times man didn't rate. How did you handle the hate? Straight. They tried closing the door, but the boy climbed over the gate. Them times I'll be home by four, then I will watch home and away. First had a hat full of waves, and I went back to the braids. Never got wrapped in a rave, never got jacked for my J's. I never got phased, I was trying to get paid. One bread tried back in the blade, but he wasn't on jack anyway. I was on track for the grades, nearly got trapped by a babes. Could have been rage, but the boy then wised up. Never wait for the day when your time's up. Now I run up on the stage and it light up, and there's nobody like us. Plus I'm moving righteous, when I'm supposed to be. They notice me, the hope that they hope to be. Independent, nobody was owning me. Couldn't care if the culture see, cause I'm culture, see.
Der britische Rapper Kofi Stone nutzt auf seinem Album All the Flowers Have Bloomed Blumen immer wieder als Metaphern für Wachstum, Heilung und persönliche Entwicklung. Auch die Pflanzen auf unserem Tafelbild sind weit mehr als bloße Naturbeobachtung. Mit großer Sorgfalt haben die Künstler die kleine Wiese vor der heiligen Veronika bepflanzt. Fast wie Gärtner mit dem Pinsel. Keine Blume steht dort zufällig. Jede trägt eine eigene Bedeutung in sich. Die dunkelroten Nelken erinnern an das Blut der Märtyrer. Ihre Form verweist zugleich auf die Nägel der Kreuzigung. Gänseblümchen galten als Blumen, die aus den Tränen Maria Magdalenas am Grab Christi entstanden seien. Die blauen Vergissmeinnicht tragen die Bitte in sich, Herr, gedenke meiner. Die Pusteblume wiederum wird zum Sinnbild der Vergänglichkeit. Das rötliche Ruprechtskraut zum Hinweis auf das vergossene Blut Jesu. So wirkt die Wiese einerseits erstaunlich realistisch und botanisch genau, fast wie ein kleiner, begehbarer Naturraum. Gleichzeitig erzählt sie von Leiden, Erinnerung, Vergänglichkeit und der Hoffnung auf Heilung. Dem stellen die Maler bewusst den kostbaren Goldgrund entgegen. Während die Pflanzen für die irdische Welt stehen, verweist das Gold auf die himmlische Sphäre der Heiligen. Auch die Rubine und Saphire auf Veronikas Gewand gehören in diese Bedeutungswelt. Edelsteinen schrieb man nämlich heilende und schützende Kräfte zu. Zwischen Kräutern, Blumen und Gold entsteht so ein Bild, das Erde und Himmel miteinander verbindet. Doch all das könnten wir heute nicht bestaunen, wenn unser Tafelbild der heiligen Veronika nicht sehr aufwendig restauriert und von ihren stark vergilbten Überzügen und späteren Übermalungen befreit worden wäre. Aufbereitet wie auch dieser Song von Bonnie Raitt. Came into my life, almost like you knew. The time was running out. Bonnie Raitt veröffentlichte ihren Song Thank You ursprünglich in den 1970er Jahren. Zu einer Zeit, in der Tonaufnahmen technisch noch längst nicht so klar klangen wie heute. 2008 erschien deshalb eine remasterte Version. Das bedeutet, die alten Aufnahmen wurden technisch überarbeitet, Störungen reduziert und Details wieder hörbarer gemacht. In der Kunst würde man von einer Restaurierung sprechen. Also davon, ein Werk zu untersuchen, zu sichern und ihm möglichst viel seiner ursprünglichen Wirkung zurückzugeben. Genau das geschah auch mit unserer heiligen Veronika. Zwischen 2019 und 2025 wurde sie vom Restaurierungsteam des Städelmuseums intensiv erforscht, konserviert und restauriert. Mit modernen Untersuchungsmethoden konnten die Restauratoren tief in den Bildaufbau blicken. Unter dem Mikroskop wurde sichtbar, wie sorgfältig die Maler gearbeitet hatten. Mithilfe von Infrarotaufnahmen wurden sogar verborgene Vorzeichnungen gefunden. Feine Linien für Gesichter, Gewandfalten oder kleine Korrekturen an den Körperhaltungen. Röntgenbilder wiederum machten einstige Schäden und spätere Übermalungen erkennbar. Besonders herausfordernd war der Brokat-Hintergrund. Rund 70% der ursprünglichen Malschicht waren verloren gegangen und im 19. Jahrhundert ergänzt worden, allerdings ohne die räumliche Wirkung des Originals wirklich nachzuempfinden. Weil ein Teil des ursprünglichen Brokats noch erhalten war, ließ sich das Muster rekonstruieren. So wird heute wieder sichtbar, mit welcher Präzision und welchem Detailreichtum die Künstler ursprünglich gearbeitet haben. Und dafür kann man, wie Bonnie Raitt, einfach nur Danke sagen. Denn erst durch diese Restaurierung können wir heute wieder so nah an die leuchtenden Farben, die feinen Details und die erstaunliche Wirkung dieses Bildes herankommen. Und damit endet dieses Städel-Mixtape. Im Juni geht es wieder ins 20. Jahrhundert zu Lotte Laserstein und ihrem Bild »Russisches Mädchen mit Puderdose« aus dem Jahr 1928. Ich bin gespannt, was euch dazu einfällt. Schickt mir eure Musikideen gerne an mixtape@stedelmuseum.de. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank für die Redaktion auch an Nazanin Raji, Anne Sulzbach, Caroline Fuhr und Elisabeth Palentin vom Städel-Museum. Zum Abschluss widmen wir uns noch der Veronica von Masterpiece. Macht's gut. Ciao. She's trying to find something nice to take, but there's something about Veronica making me lose my mind, making me lose my mind.
Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städel-Museums mit der Deutschen Bank.